Deutschland ist kein vernünftiges Land, das tut mir fürchterlich leid, aber das ist politisch, die politische Landschaft dort, die versteht kein Schwein. Ja. Das ist dümmer, als was die Polizei hat, was dort auch läuft. Das Interessante am chilenischen Projekt in dem Augenblick, so wie auch am deutschen, beim Wiederaufbau und so weiter, das war, dass man die Leute hat machen lassen. Es war Freiheit. Die Regierung hat nicht mehr gemacht, es hat weniger gemacht. Und dadurch, dass es weniger gemacht hat, hat es weniger Schaden angerichtet. Im ganzen Westen, in der freien Welt, bekämpfen wir den gleichen Feind. Das ist ein Virus, was damals von der Sowjetunion in unseren Universitäten eingeimpft wurde und uns von innen umbringt.
Würdest du einem Deutschen empfehlen, nach Chile auszuwandern oder sagst du, geh lieber nach Argentina, Uruguay oder woanders hin?
Das ist eine komplizierte Sache. Also als Chilene würde ich sagen, ja natürlich kommt's her. Ja, weil es für uns gut ist. Ja, als Deutscher würde ich sagen, was, bleibt und fechtet für das, was euer ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute Johannes Kaiser. Johannes, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier mit bei euch und mit euch sprechen zu dürfen.
Ja, ich fühle mich geehrt. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen. Johannes ist zugeschaltet aus Chile. Ja, du bist nämlich Präsidentschaftskandidat und Vorsitzender der Partido Nacional Libertario. Ja, und du gehörst zu den markantesten konservativen Stimmen aus Chile. Und wir alle wissen ja, im Nachbarland Argentina ist Javier Milei am Ruder. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, weil das Thema, ja, also Freiheit, Libertarismus ist immer mehr im Kommen. Viele Europäer schauen Richtung Argentinien. Und obwohl uns beide jetzt tausende von Kilometer trennen, kämpfen wir alle ja für die Freiheit. Und wir hatten ja dieses schreckliche Ereignis mit Charlie Kirk gesehen. Viele Länder kämpfen um die Freiheit gegen den Sozialismus, gegen Unterdrückung und so weiter. Und alle haben die gleiche Herausforderung. Wo steht momentan Chile in dieser Entscheidung? Wir haben ja da immer wieder mal sozialistische Tendenzen gehabt. Also wie geht's Chile und welche Hoffnung hast du, wenn du gewinnen würdest?
Ich würde sagen, wir stehen an einem Wendepunkt, aber kulturell gesehen ist nichts entschieden. Vor 5 Jahren hatten wir unseren eigenen Maidan, so können wir es eigentlich vergleichen, ja, finanziert aus Venezuela und Kuba, wurde unglaubliche Gewalt losgetreten von der extremen Linken in Chile. Dadurch hat die damalige mit der Rechtsregierung die Verfassung zur Verfügung gestellt. Es gab zwei verfassungsgebende Momente oder Versammlungen im Nachhinein. Beide Verfassungen wurden vom Volke abgelehnt. Also behielten wir die Verfassung, die von der Militärregierung aufgestellt wurde, später reformiert wurde in der Demokratie. Aber in dieser Periode ist auch Gabriel Boric und das sind sowas wie unsere Linken, sind so wie eine Mischung zwischen der dümmste Teil der deutschen Linke und das bescheuerste Teil der Grünen, ja? Sowas ist in Chile an der Regierung gekommen und hat dann dieses Land die letzten 3,5 Jahre regiert, mit dem Ergebnis, dass dessen Rückhalt an der Bevölkerung dramatisch zurückgegangen ist. Ich meine, die Kosten dafür sind sehr hoch gewesen. Wir haben kaum Wirtschaftswachstum. Unsere Finanzen sind ziemlich am Ende. Die Gewalt oder die Verbrechensrate, Mordrate hat sich in 4 Jahren verdoppelt. Und wir haben natürlich auch Masseneinwanderung weiterhin. Man kann sich vielleicht in Europa nicht vorstellen, aber in Chile haben wir in den letzten 10 Jahren und das durch die unverantwortliche Politik, sowohl der Mitte rechts wie Mitte links, haben wir das ein Äquivalent, also 2 Millionen Menschen ins Land reingeholt. Das sind 10% der Bevölkerung. Das ist ungefähr, als ob man in Deutschland 8,2 Millionen Menschen in 10 Jahren ins Land gelassen hätte. Man kann sich vorstellen, also ich bin ja drüben gewesen bei der bei den ersten Einwanderungswellen und ich weiß, was für einen Schaden das dort angerichtet hat. Hier ist es unbeschreiblich, was geschehen ist. Nun ja, der Rückhalt ist also sehr, sehr stark zurückgegangen. Ich würde sagen, dass die Linke derzeit bei 35% sich hält, was ich immer noch unglaublich finde. Und die Opposition zu ihnen, wir stehen bei 62 bis 65, die verschiedenen Kandidaten der Opposition. Was daraus wird, schwer zu sagen. Ich denke, die meisten in der Opposition plädieren für einen kleineren Staat, für einen effizienteren Staat. Tatsache ist, nicht jeder tut das, wenn es an die Regierung kommt. Ungefähr so wie Merz, ja, in Deutschland, wenn man sich's vorstellen möchte. Ja. Versprechen ist eines und dass die Sachen auch umgesetzt werden, ist eine andere Geschichte. Und unsere Fähigkeit, Polizei, Gewalt und ich meine das Gesetz tatsächlich zu verteidigen, ist etwas eingeschränkt durch die systematische Verfolgung der Staatsgewalt durch die Gerichte. Insofern sehen wir mit Optimismus die Wahlergebnisse, die vor uns liegen. Aber wir sind, oder ich persönlich, bin sehr skeptisch gegenüber der Fähigkeit einer Regierung, die nicht extrem links ist, tatsächlich den Laden in Frieden zu führen. Da die extreme Linke meiner Meinung nach wieder zur Gewalt, auf Gewalt zurückgreifen wird, sobald sie der Meinung sind, dass dies für sie einen Vorteil bringen kann.
Das sehen wir ja immer wieder, Johannes, dass praktisch, wenn die Gegenseite keine Argumente mehr hat, wenn sie auch merkt, dass sie das Meinungsnarrativ verliert oder in den Umfragen zurücklegt, dass dann oftmals Gewalt die Antwort ist. Das haben wir leider ja auch gesehen bei Charlie Kirk, der sich ja für Diskurs stark gemacht hat, der ja in die Höhle des Löwen gegangen ist, um mit den anderen zu sprechen, auch immer gesagt hat, uns bleibt eigentlich, wenn wir nicht miteinander reden, nur noch die Gewalt. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden, dass dann die Gewalt meistens auch von Linken tatsächlich geprägt ist oder von allen Extremen, muss man da ganz klar sagen. Jetzt sehen wir, dass in Chile ja genau der gleiche Kulturkampf stattfindet wie global. Und wir sehen aber auch, dass dieser Woke-Virus, dass das linke Sozialistische immer mehr an Zuspruch verliert, weil alle merken, es ist nur ein leeres Versprechen, was nicht realistisch ist, nicht haltbar, nicht finanzierbar ist. Also wir sehen überall in Deutschland, in Europa linke Parteien, sozialistische Parteien auf dem Rückweg und freiheitliche, libertäre Gedanken auf dem Vorweg. Ne? Also wir sehen ja zum Beispiel bei euch im Nachbarland, Javier Milei hat überraschend die Wahl gewonnen und so weiter. Du bist aktiv und hast auch immer mehr Zuspruch. In den USA sehen wir natürlich Donald Trump, der auch sagt, ich mache alles anders. Glaubst du, dass dieser libertäre Gedankenzug eine Blaupause ist für die Welt und für eine bessere, menschlichere, demokratischere, freiheitlichere Gesellschaft oder Weltordnung generell?
Ich hoffe, es ist so. Wir müssen uns auch irgendwie damit abfinden, dass es einen harten Kern an Fanatikern gibt, der gezüchtet wurde in unseren Schulen und Universitäten, nicht? Der nicht offen ist für den Diskurs und der bereit ist, so wie ein Islamist, Gewalt anzuwenden und der sich nicht mit dir hinsetzen wird und auch keine Wahlergebnisse akzeptieren wird. Ja? Also ich meine, der demokratische Diskurs ist zum Teil, oder es ist sehr schwer unter Feuer geraten, dadurch, dass die Linke, die extreme Linke und die nicht allzu extreme Linke, die Institutionen angreifen, in denen der offene Diskurs stattfinden kann und systematisch auf Zensur zurückgreifen. Mhm. Right? Und wenn nicht das, dann Mord und Totschlag. Mhm. Wir haben, wenn man bedenkt, schauen wir uns mal nur unsere Hemisphäre, ja, hier in Amerika an. Wir hatten in den letzten 5 bis 6 Jahren, ich würde sagen, ein Attentat in Argentinien gegen Milei, 2 Attentate gegen Bolsonaro schon 3, ein Attentat in Ecuador, 4, ein ermordeter Präsidentschaftskandidat in Kolumbien, 5, wir werden natürlich nicht erwähnen, alles, was an Mord und Totschlag in Venezuela stattfindet, sind ja hunderte bis tausende Menschen, die da aus politischen Gründen verfolgt werden, Kuba das Gleiche. Dazu noch die Attentate auf Donald Trump, 2 Mordversuche an ihn. Die ja. Verfolgung durch Justiz an Oppositionelle, an konservativen Kräften. In Bolivien ist zum Beispiel eine Ex-Präsidentin in Haft. Und der Versuch der extremen Linken, Staatsstreiche durchzuführen, wie es in Peru mit Castillo stattgefunden hat, oder in Chile mit diesem Maidan, wenn man so sagen will, was tatsächlich zum Zusammenbruch unserer Institutionalität geführt hat. Wenn man das im Kontext sieht und dann auch noch betrachtet, was jetzt in Spanien passiert, ja, ich würde sagen, dass der gesamte Westen was wir sehen, ist der Zusammenbruch des demokratischen Zusammenlebens. Und es ist sehr, sehr komplex. Ich glaube, Charlie Kirk, die Ermordung von Charlie Kirk ist ein Fanal oder zeigt uns irgendwie, wie weit wir schon gekommen sind. Denn Charlie hat ja nichts gesagt, was nicht absolut Mainstream gewesen wäre vor 20 Jahren. Ja. Nichts.
Ja, ja.
Aber sie haben
ihn dafür umgebracht.
Und sie feierten auch noch seinen Tod.
Ja, das war menschenverachtend und es zeigt aber auch die hässliche Fratze von vielen Menschen, dass man so mit jemand umgeht, der ermordet wurde, ist schon bezeichnend und demaskiert sie auch de facto. Und ich glaube tatsächlich, dass Charlie Kirk wahrscheinlich eine Zeitenwende heraufgerufen hat, sein Attentat, weil die Menschen jetzt erkennen, wer ist wirklich unser Freund und wer ist unser Feind. Und man kann eigentlich nur sagen, diejenigen, die das abgefeiert haben, haben eine misanthropische, also menschenverachtende Fratze ans Tageslicht gelegt, die hässlicher nicht sein könnte, völlig unmenschlich, asozial und ich glaube, da sind viele auch angewidert davon. Es kam ja auch wieder leider oftmals von den Linken. Und nochmal, ich bin immer gegen alles Extreme, aber der Sozialismus, ich kann es nur nochmal zeigen, hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert, führt immer zu Armut, Verelendung, Revolution und Krieg und damit auch zu Tod. Und wir sehen ja, dass die revolutionären sozialistischen Gedanken immer wieder gut waren. Wir in Deutschland, das weißt du ja selber, im Übrigen, wenn ihr euch wundert, warum Johannes so gut Deutsch spricht, er ist deutschstämmiger Chilene, hat aber auch in Tirol lange Jahre gelebt, deswegen auch der charmante Akzent. Aber wenn wir sehen, in Deutschland hatten wir eine grüne Partei in der Regierung, wie du natürlich sicherlich weißt. Und Sozialismus wird immer wieder als das Heilversprechen irgendwo gewahrt und genannt. Und wir sehen ja auch in Südamerika kommen immer wieder irgendwelche sozialistischen Deppen an die Macht, egal ob Bolivien, Peru, Argentinien oder Chile. Und das Ende vom Lied ist Armut. Ne? Ich meine, Chile ist reich an Ressourcen, an Rohstoffen, ein wunderschönes Land. Ich durfte selber Chile bereisen. Traumhaft. Ne? Auch die Kultur, das Essen, die Menschen aus dieser Melting Pot, dass auch unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Nationen dort zusammengekommen sind, um dieses Land aufzubauen. Wir haben da italienische Einflüsse, deutsche Einflüsse, französische Einflüsse, Spanisch und so weiter. Kann keiner besser berichten wie du. Und eigentlich unglaublich reich, genauso wie Argentinien war ja eines der reichsten Länder der Welt in Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde dann heruntergewirtschaftet durch Korruption, Vetternwirtschaft und Sozialismus und irgendwelche ideologischen Gedanken. Also wie glaubst du, wird Chile sich entwickeln? Weil ihr habt riesige Kupfervorräte, ne? Ihr habt riesige Rohstoffvorkommen. Also wo wird die Reise hingehen? Weil wir sehen ja, es gibt ja die Parteienzusammenfassung Unidad de Chile, die Kommunisten, Sozialisten sind alle in einer Partei sozusagen vereint. Wie wird die Wahl ausgehen im November? Siehst du Besserungen? Welche Chancen siehst du dafür, dass Chile in Freiheit aufwacht?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Regierung nicht weiterhin an der Macht bleibt. Also hier gibt's ja sowieso keine Wiederwahl, aber die Staffel wird nicht weitergereicht an einen Anhänger dieser Regierung. Das ist eindeutig. Ja. Ich glaube, für die nächsten 4 Jahre wird jemand aus der Opposition regieren. Ich hoffe, das werde ich sein. Wir haben derzeit einen, ich würde sagen, keinen schlechten Rückhalt für den Anfang des Wahlkampfes. Und ja. 25% brauchen wir, um auf den zweiten Wahlgang zu kommen. Und dann ist es wir gegen die Regierung. Und es ist ganz klar, wie es laufen wird. Nur möchte ich dir eines sagen. Rohstoffe sind ein Fluch. Man wird es nicht gerne hören. Aber Rohstoffe erlauben faulen Politikern, ja, gegen Geld Stimmen zu kaufen, ohne die Wirtschaft zu entwickeln. Und dadurch kann man dann das eigene Versagen in der Entwicklung des eigenen Landes vertuschen oder irgendwie ein bisschen ausgleichen. Was wir in Chile auf jeden Fall brauchen, wir brauchen eine Umverteilung des Kapitals. Hör mal richtig zu. Aber nicht jeden Kapitals, nicht des physischen Kapitals, sondern des kulturellen Kapitals. Wenn wir nicht wissen, wenn unser Volk nicht weiß, wie man die Sachen tut, wenn die Sekundärtugenden in Chile nicht stärker oder wieder gestärkt werden, dann ist es absolut unmöglich in der Welt, in der wir uns in diesem Jahrhundert befinden werden, mit IA-Revolution, also mit Artificial Intelligence Revolution, ja, mit Robotisierung, es wird unmöglich sein, ein stabiles Land zu halten unter solchen Bedingungen, wenn wir und natürlich einen großen Prozentsatz unserer Bevölkerung weiterhin im wirtschaftlichen Leben zu halten, wenn wir nicht bereit sind, gewisse Sachen auf kultureller Ebene tatsächlich zu verbessern. Und das ist hauptsächlich Kulturkapital, was wir da mehren müssen. Das ist nebenbei, das ist eine Sorte Kapital, wo es nicht wehtut, es zu teilen. Ja? Es schadet der Wirtschaft nicht. Es ist vielleicht ein Teil meiner Rede hier. Ich erinnere immer daran, dass wir 1945 unglaublich reicher waren als Deutschland oder Japan. Da war ja nichts mehr.
Ja.
8 Jahre später, Deutschland und Japan waren wieder Weltmächte und wir waren wieder mal dritte Weltland. Und das hat womit zu tun gehabt? Nicht mit der Infrastruktur, nicht mit dem Kapital, es war nichts mehr da. Das Einzige, was die Leute hatten, das war ihre Fähigkeit, die Sachen richtig zu tun. Und tatsächlich die Entscheidung, es auch so zu tun. Und das ist etwas, was wir in Chile auch hatten, bis zu einem gewissen Grad. Wir haben uns unglaublich entwickelt seit 1980 onwards. Ja, wir haben es geschafft, ein Bruttoinlandprodukt zu bekommen pro Kopf, was nahe am Portugiesischen oder am Ungarischen gekommen ist. Das ist ja eine ziemlich seltene Sache. Aber das hatte zu tun damit, dass wir halt richtig arbeiten wollten und frei waren. Und uns entfalten konnten. Das Interessante am chilenischen Projekt in dem Augenblick, so wie auch am deutschen, beim Wiederaufbau und so weiter, das war, dass man die Leute hat machen lassen. Es war Freiheit. Die Regierung hat nicht mehr gemacht, es hat weniger gemacht. Und dadurch, dass es weniger gemacht hat, hat es weniger Schaden angerichtet. Ne? Und die Lösung ist also nicht mehr an Staatsprojekten, nicht? Es ist weniger. Und natürlich das fördern und fordern, wo der Staat irgendwie einen Beitrag machen kann. Und das ist Sicherheit, Kontrolle der Grenzen, Justiz, also Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nebenbei den Namen verdient und nicht so politisiert ist wie heutzutage. Rechtssicherheit und einen gewissen Zuteilung von Ressourcen, zum Beispiel für Bildung. Hm. Bildung, und Gesundheit. Wir müssen uns da, leider Gottes, müssen wir da einen Beitrag machen, weil nicht alles gleich auf privat umgesetzt werden kann. Hm. Aber es ist, ich denke, wir werden in nächster Zeit werden wir sehen, wie ein Land wie dieses Land dann entweder sich erholt oder aber wieder eine Verwaltungsregierung hat, eine Verwaltung des Desasters hat, Und dann, nun ja, wiederum in den Händen der extremen Linken fällt, vielleicht um sich nicht wieder zu erholen oder nicht zurückzukehren. Mhm. Für lange, lange, lange Zeit.
Ja. Ja, also wir sehen auch, Chile ist am Scheideweg, genauso wie viele Nationen weltweit. Die Amerikaner hatten diesen Kulturkampf ebenso, haben sich dann für Donald Trump entschieden, nicht mehr für das alte Regime. In Deutschland haben wir leider aufs Alte gesetzt und haben jetzt eigentlich nichts gewonnen. In Argentinien, in eurem Nachbarland, hat man sich überraschenderweise für Milei entschieden. Inwiefern ist die Milei-Regierung für euch relevant oder strahlt es ab auf Chile? Also schaut man die Presse und die Politik, schielt die Richtung Buenos Aires, um zu gucken, was da gerade vor sich geht? Also ist es auch für dich wichtig, weil es dir einen Aufwind gibt? Also merkst du mehr Zuspruch?
Unsere Presse ist nicht besser als eure Presse.
Gut zu wissen, damit, danke.
Damit sei alles gesagt. Ja?
Ja.
Also ich meine, was nicht in die politische Landschaft passt oder von gewissen Gruppen, das mögen sie nicht. Und nebenbei, Milei hat auch sehr großen Wirtschaftsinteressen auf die Knie geschlagen. Nicht? Denn er hat ja den Markt geöffnet in der Praxis.
Ja.
Was er getan hat, ist ja einen gewissen Korporativismus, diesen Wirtschaftsfaschismus, nicht, hat er auch Grenzen gesetzt. Und das mögen gewisse Leute hier in Chile nicht. Und das wird dann halt auch nicht so kommuniziert. Also die Tatsache, dass zum Beispiel Milei in einem Jahr, eineinhalb Jahre, 12 Millionen Argentinier aus der Armut rausgeholt
hat. Ja, Wahnsinn.
Das müsste hier überall an den Ecken herumposaunt werden, aber das tut man nicht. Mhm. 1,5 Millionen Kinder aus der extremen Armut hochgehoben. In eineinhalb Jahre. Und nur dadurch, dass er halt solide gewirtschaftet hat. Also er hat nichts Unübliches gemacht. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Leider tut es. Schau, wenn Milei ein Problem hat, dann wird das hier verbreitet, als wär's tatsächlich die wichtigste Nachricht auf dem Planeten. Tut er Erfolge haben, wird es mehr oder weniger verschwiegen.
Das ist same hier. Überall das Gleiche, ja.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, da hat irgendeiner mal gesagt, man hasse Journalisten nicht genug. Ich mag das Wort Hass nicht. Ja, aber Verachtung für die Medienlandschaft, die kann man schon entwickeln.
Aber der Erfolg von Milei, der ja in den Zahlen gegeben ist, die Daten und Fakten bestätigen ja, dass seine Politik von weniger Staat und mehr Freiheit, mehr Markt tatsächlich von Erfolg geprägt ist. Unterstützt sich das auch? Ist das Wind unter deinen Flügeln?
Also mir erlaubt es, also ich habe ja vor kurzem ein Interview gehabt, wo tatsächlich eine Journalistin mir gesagt hat, oh, sie möchten ja in Chile das gleiche furchtbare Programm, was in Argentinien läuft, dann auch umsetzen. Ja, natürlich. 12 Millionen Argentinier aus der Armut hochgehoben in eineinhalb Jahre. Was möchten Sie denn? Dann wird geschwiegen. Also es hilft natürlich, ja, wenn man die Zahlen hat, ja, dass man frontal vorgeht und sagt, was, ihr könnt euch die Geschichte ein bisschen in die Haare schmieren.
Ja.
Aber es ist, ich würde sagen, dass es im Allgemeinen, Chile ist ja sowieso ein merkwürdiges Land, nicht? Wir haben eine Inselmentalität, ja, durch unsere Geografie. Wir schauen nicht so sehr Richtung Argentinien, aber wie gesagt, also ich meine, es ist eine Mischung, es ist auf jeden Fall gut, was dort abläuft. Für uns ist es eine Riesenchance, ja, für Chile. Denn eine Wirtschaftsintegration oder ein Geschäfte zu machen mit einem Nachbarland, was 6%, 6,5% wächst, ist natürlich oder hat natürlich einen positiven Einfluss auch auf unsere Wirtschaft. Hier könnten wir, wären wir vernünftig, stell dir mal vor, man könnte Argentinien tatsächlich oder Chile in ein Singapur mit Rohstoffen verwandeln.
Ja, absolut.
Ja, das ist, also ich meine, Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die mögen es arm. Ne? Und die glauben tatsächlich, dass die Armen Vorzug haben, um in den Himmel zu kommen. Wie hieß noch diese christliche Sekte, die dann im Süden Frankreichs sondern alles zerstört hat, weil die gemeint haben, dass nur Arme in den Himmel kommen könnten und deswegen musste man ja alles Reichtum vernichten. Das war ungefähr 1300 oder so in der Richtung.
Die Sekte gibt es immer noch, die heißt Kommunismus.
Naja, es ist eine Vorgängerin.
Ja.
Es ist eine Vorgängerin.
Ja. Ja. Hast du Kontakt zu Milei?
Also mein Bruder ist ihm sehr nahe. Ich persönlich nicht und das aus Gründen der... Schau, Chile und Argentinien haben immer noch Grenzprobleme.
Ja.
Okay?
Ja,
und wir streiten uns auch um um die Antarktis, um unsere Rechte. Mhm. Das bedeutet, dass obwohl ich Argentinien alles Gute wünsche, ja, eine allzu starke Nähe zur argentinischen Regierung den falschen Eindruck erwecken könnte.
Verstehe. Ja,
dass wir im Interesse Argentiniens agieren. Und das ist nicht der Fall.
Okay, verstehe. Was wären denn, Johannes, die ersten drei Sachen, wenn du die Wahl gewinnen würdest, wenn du was entscheiden könntest, was würdest du als erstes sofort umsetzen, damit Chile auf den richtigen Pfad kommt?
Also wirtschaftlich werden wir was mit dem Staat geschieht, da werden wir eine Auditoria, wie sagt man das? Ein Kassensturz.
Ja.
Einen Kassensturz über den gesamten Staat machen und die Staatsbetriebe. Wir werden herausfinden, wo und wie gestohlen wird. Ja. Und wir werden dann, oder nicht nur gestohlen, sondern schlecht ausgegeben wird, ja, wo das Geld verschwendet wird. Und werden dann die Maßnahmen treffen, um das zu korrigieren. Auf sicherheitspolitischer Ebene, das ist die Schließung der Grenze zu Bolivien.
Kommen da die meisten Flüchtlinge her? Du hast gesagt, es waren 2 Millionen, also 10% von der Gesamtbevölkerung,
nein,
sind
nein,
vor allem Bolivianos?
Illegale Flüchtlinge sind ungefähr 1 Million, die reingekommen sind. Die andere Million kam legal ins Land.
Okay. Ja. Und aus welchen Ländern vor allem? Also bei uns in Europa sind Syrer, Afghanen und so weiter. Wo kommen die aus Südamerika her? Oder welche sind eure, die kommen vor allem?
Hauptsächlich aus Venezuela, Kolumbien, derzeit sehr viele Spanier.
Also sie fliehen aus dem Sozialismus und kommen in den neuen Sozialismus, oder wie?
Sowas in der Richtung, ja genau. Und das Problem ist, dass der Herr Maduro, man darf vielleicht kann ich euch das so darstellen.
Schau, gerne.
In Venezuela vor 10 Jahren war die Mordrate viel, viel höher als im Irak oder in Afghanistan, die im Krieg waren. Es waren Länder, die im Krieg lagen.
Ja? Ja.
Als Maduro vor einiger Zeit die Gefängnisse geöffnet hat, hat es das schlimmste Abschaum der Welt über ganz Lateinamerika verstreut. Und wir haben, und der hat dann Kontrolle über diesen Abschaum, weil er selbst einer kriminellen Organisation vorsitzt. Das ist dann, was die Amerikaner jetzt el Cartel de los Soles nennen. Ne? Der Cartel der Sonnen. Und es wird Sonnen genannt, weil die Generäle in Venezuela, die haben keine Sterne auf den hier, sondern Sonnen. Okay?
Ja.
Der Schaden, der angerichtet wird, das kann ich dir nicht erklären. Und vieles von dem, was an Verbrechen in Chile geschieht, geschieht dank der offenen Grenze zu Bolivien. Denn über Chile, über chilenische Häfen, werden dann alle möglichen Sachen nach Bolivien geschmuggelt, die dort benötigt werden, um Kokain herzustellen oder Drogen herzustellen.
Ah, okay.
Mhm. Ja? Und aus Bolivien wird dann über chilenische Häfen werden dann Drogen exportiert. Fast die Hälfte der Drogen, die dann in Europa landen, gehen dann über chilenische Häfen. Muss auch gestoppt
werden. Wahnsinn. Mhm, ja.
Also wir haben das Thema mit der Migration. Und ich bin der Überzeugung, dass ein gewisses Maß an Beamten oder Politikern in unserem eigenen Land mit dem Drogenhandel eng verbunden sind und deswegen die Kontrolle zur Grenze in Bolivien nicht haben wollen.
Ah, okay, jetzt verstehe ich, ja. Also Korruption bitte. Mhm.
Okay. Also, wie du siehst, da marschieren wir in eine ziemlich gefährliche Gegend hinein. Wenn wir das kontrollieren wollen, unsere Bevölkerung schützen wollen und wenn wir auch wieder ein seriöser Partner international werden möchten. Nicht? Also ich meine, ich möchte nicht, dass Chile bekannt wird, nicht? So wie unter Salvador Allende, ja, als der größte Exporteur von Drogen aus Lateinamerika. Die Leute wissen das nicht in Europa, aber Salvador Allende,
ja,
bevor die Drogenkartells sich in Kolumbien eingenistet haben, die waren hier unter sozialistischer Führung, nicht? Bevor die Militärregierung sie dann rausgejagt hat. Wie du siehst, zweite Maßnahme, Schließung der Grenze, erste Maßnahme, Kassensturz, dritte Maßnahme, Wiederaufbau der Geheimdienst, der Geheimdienste. Die Linken haben unsere Geheimdienste, sowas wie der Verfassungsschutz in Deutschland, das Bundesnachrichtendienst, ja, nicht, haben sie hier zerstört.
Okay.
Warum?
Warum?
Nun, ja. Weil du dann keine Verteidigung hast gegen die Narcos, nicht wahr? Das haben sie von der Regierung aus gemacht.
Ja.
Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja.
Wie würdest du sagen, wie korrupt ist momentan das chilenische politische System?
Es ist schwer zu fassen. Ich glaube, es gibt eindeutig Korruptionserscheinungen. Ja.
Es gab doch auch ganz viele Korruptionsskandale jetzt mit dem aktuellen Präsidenten Gabriel Boric.
Ja, ja.
Wie wird Gabriel ausgesprochen?
Boric und seine,
ja,
Regierung
Boric,
sind die schlimmste Regierung, die wir je gehabt haben. Entschuldigung.
Ernsthaft? Wow.
Aber
okay.
Das gestohlen haben sie alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ich denke, das, was nied- und nagelfest ist, haben sie bereits verpfändet. Das größte Problem, was wir haben, ist die Staatsanwaltschaft und die Justiz, die auch politisiert sind. Also haben wir da fast 100, also einen Skandal, wo sehr viele Politiker mit eingewickelt sind oder verwickelt sind. Sind 100 Millionen Dollar haben sie da geklaut für Foundations, ja, für Stiftungen, politische Stiftungen. Die Leute sind alle identifiziert, man weiß, dass die Kohle verschwunden ist und es ist keiner, der verurteilt worden wäre. Das ist schon 3 Jahre her. Und man merkt es und ist verstimmt.
Mhm.
Nee? Denn was da abläuft, das passt auf keiner Kuhhaut.
Mhm.
Und das ist die, und sag's ja, es sind die Richter, es sind die Staatsanwälte, alle, ja, politikhörig oder links, nicht? Nee? Und die Presse, ja, die erhebt es, aber es verfolgt es nicht weiter, nicht wahr? Weil, naja, das ist auch ein bisschen hat das mit dem Geschäft zu tun. Also ich meine, Klicks, alte Nachrichten verkaufen sich schlecht. Ja.
Ja.
Und das politische System irgendwie, dadurch, dass wir nicht die Mehrheiten haben, auch nicht im Kongress, ja, wir haben eine Republik mit starken Präsidentschaft. Haben wir ja auch diese ganzen Verfassungsklagen, haben wir alle verloren. Also auch die demokratische Kontrolle bleibt, ist ein bisschen zu kurz. Wir haben da vor kurzem ein paar Richter aus dem Amt gejagt, aber nicht aus diesen Gründen, wir mussten andere nehmen. Ne? Da war einer, der hat auch angefangen, sich als Gesetzgeber zu geben. Ne? Also ich meine, über Urteile. Und in dem Sinne, ich sag's ja, es ist so viel zu tun, unsere Polizei zu verstärken, unsere Geheimdienste, die Zivilpolizei, unsere Streitkräfte auch, die sind auch sehr, sehr geschwächt worden. Und man fragt sich, wofür und wozu. Und noch eines. Hm. Wir haben 100 Milliarden Dollar an Investitionen, die warten auf eine Erlaubnis, um getätigt werden zu können.
Die Welt ist im Wandel. Inflation, Krieg, Schulden und Zentralbanken, die immer mehr Geld drucken müssen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und am Laufen zu halten. Dein Vermögen steht unter Beschuss. Und nie war es wichtiger, dass du dein erspartes und hart erarbeitetes Geld noch heute in Sicherheit bringst. Ich bin Marc Friedrich, Bestsellerautor, Finanzexperte und Gründer des Friedrich Reports. Zusammen mit meinem Team liefere ich dir unabhängige, tiefgreifende Analysen zu Rohstoffen, Edelmetallen, Makrotrends, Aktien und natürlich auch Bitcoin. Im Friedrich Report finden wir Investmentchancen, die andere übersehen. Unsere Analysen beginnen auf der Makroebene und gehen über die Fundamentalanalyse hin zur Charttechnik. Und das Beste, für weniger als 1 Euro am Tag kannst du auch Teil des Friedrich Reports werden. Also schau heute noch vorbei unter friedrich.report. Den Link findest du wie immer direkt unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video.
Ja. Ich meine, für Deutschland das kommt ja nicht als viel vor, ja. Aber das ist das Äquivalent eines Drittels unseres Bruttoinlandproduktes. Ja? Das ist als für eine Billion in Deutschland auf oder mehr, 1,5 Billionen. Und ich meine, Millionen Euro auf eine Zulassung warten, investiert zu werden. Und hier steckt alles in was wir an Erlaubnis, das sind alles technische Schwierigkeiten, die erhebt werden aus Umweltgründen, die nicht wirklich, nicht wirklich technisch rechtfertigt sind, nicht? Indigenismus. Wenn du dann halt keine Volksabstimmung bei den Ureinwohnern oder angeblichen Ureinwohnern einholst, kannst du ja nichts machen. Damit die Leute in Deutschland verstehen. Chile ist zu 95% Mischung zwischen Europäern und Indianern. Also hier müsstest du ein Amt wie das Ahnenerbe, müsstest du wieder aufbauen, um zu entscheiden, wer tatsächlich zu welchem Volk gehört. Und man würde so ziemlich zu dem Schluss kommen, dass sowieso alles Mestizen sind. Ich meine.
Ja.
Und trotzdem bringen sie dann diese Nürnberg-Gesetze in chilenischer Form, ja, kommen sie, bringen sie hier zur Anwendung und stoppen alles. Ich meine, 100 Milliarden Dollar, das ist Arbeit, Geld, Steuern, naja.
Wohlstand, ja. Schlimm.
Absolut.
Wie groß ist der Gegenwind, den du erfährst als Präsidentschaftskandidat oder als libertärer Politiker in Chile, also von den Medien, von der Politik und so weiter? Also habt ihr auch schon eine Brandmauer wie in Deutschland?
Nein, das ist in Chile wesentlich schwieriger aufzubauen. Ja, in Deutschland. Deutschland ist kein vernünftiges Land, das tut mir fürchterlich leid, aber das ist politisch, die politische Landschaft dort, die versteht kein Schwein. Ja, also ich meine, das ist, das ist dümmer, als was die Polizei erlaubt, was dort abläuft. In Chile haben wir alle mehr oder weniger die gleiche Quelle, politische Quelle. Und es ist wahr, ich bin persönlich wesentlich politisch inkorrekter als andere Kandidaten.
Wirst du eingeladen in die Medien, kommst du in die Talkshows rein, wirst du interviewt von den großen Magazinen und Zeitungen oder würdest du gemieden und gibt es da so eine Kontaktschuld?
Nein, relativ seltener und wenn schon, dann natürlich mit einem negativen Einschlag. Aber ich muss auch sagen, es hat weniger zu tun mit einer Brandmauer, es hat mehr zu tun damit, dass die Medien selbst ihre eigenen Kandidaten haben und ich bin nicht darunter. Nicht? Also ich würde nicht sagen, dass da eine Brandmauer steht. Man merkt allerdings, dass die Journalisten selbst sehr oft eine politische Meinung haben. Aber ich würde sagen, dass ich eigentlich persönlich gute Beziehungen zu den Journalisten habe. Etwas anderes sind dann die Redaktionsstuben. Also da geht die Sache den Bach runter. Aber mit den Journalisten im Allgemeinen, da stört es mich weniger. Hin und wieder fühlen sie sich etwas kann es sein, dass sich einer beleidigt fühlt, weil ich halt sehr frontal bin, aber man gewöhnt sich auch dran. Glaube
ich. Hm. Wie sind die aktuellen Umfragen für dich? Wie viel Prozent hast du?
Schau, derzeit in eigenen 13
oh, Umfragen. Beachtlich.
Mhm. 13%. Und wir hoffen jetzt mit dem Wahlkampf halt dazu gewinnen zu können. Ja. Wir haben nicht allzu viele Ressourcen zur Verfügung. Wir sind ja auch nicht das Liebkind von den Großunternehmen. Und das bedeutet, wir müssen halt sehr sparsam sein mit unseren Ressourcen. Aber wir sind sehr stark im Netz. Ich bin relativ stark auch in den Debatten und da, wo wir alle, wo die ganzen Kandidaten dann gegeneinander auftreten müssen. Und das dürfte auch in der letzten Debatte ich sehr gut rausgekommen sein. Und das wird sich dann in den nächsten Wochen dann auch in den Meinungsumfragen widerspiegeln, zumindest in den Meinungsumfragen, die nicht gekauft sind.
Ja, wir sehen also global überall das gleiche Dilemma. Wir sehen es einfach, politisch gute Ideen werden geframed. Wir sehen, dass der sozialistische Woke-Virus überall im Gange ist. Korruption ist ein Riesenthema und natürlich auch bezahlte Demonstrationen, teilweise von anderen Regimen. Wie ist es denn? Viele Deutsche wollen dem schlechten System gerade entfliehen. Das kriegst du ja auch mit, ne? Also viele Deutsche wandern aus, weil sie sagen, wie du es gesagt hast, die Politik versteht kein Schwein mehr. Wir haben mehr Auswanderer als jemals zuvor und viele gehen auch nach Südamerika. Ne? Also würdest du einem Deutschen empfehlen, nach Chile auszuwandern oder sagst du, geh lieber nach Argentina, Uruguay oder woanders hin?
Um ganz ehrlich zu sein, ich würde empfehlen, also das ist eine komplizierte Sache. Also als Chilene würde ich sagen, ja natürlich kommt's her, ja, weil es für uns gut ist. Ja? Als Deutscher würde ich sagen, weißt du was? Bleibt und fechtet für das, was euer ist.
Ja.
Also das ist einfach aufzugeben. Denn es ist,
man darf alles so vergessen.
Du wirst in der Fremde fremd sein.
Genau. Ja. Man schwächt sich immer. Aber Johannes, wie sag mal, Worst-Case-Szenario. Die Linke gewinnt die Präsidentschaftswahl, es wird noch schlimmer wie unter Boric und wir haben dann kommunistische Verhältnisse in Santiago de Chile. Würdest du auswandern oder bleibst du dann in Chile und sagst, jetzt erst recht, jetzt kämpfe ich gegen den gegen die sozialistische Pest?
Als die erste Verfassung, also vor 4 Jahre, 3,5 Jahre, als darüber abgestimmt wurde, dann, wir waren wirklich kurz davor in venezolanische Verhältnisse. Ich meine, politisch gesehen von der Struktur des Landes, ja, von der verfassungsgebenden Struktur, zu fallen. Wäre das geschehen? Nein, ich hatte nicht vor, das Land zu verlassen. Ich hatte allerdings vor, meine Frau und die ein Kind erwartete, ja, nach Europa zu schicken. Aber ich wäre in den Süden gegangen und ich hätte Widerstand geleistet.
Okay, sehr gut. Ja, so sehe ich es ja auch, weil viele immer fragen, Marc, wieso bist du noch hier? Es ist Heimat, ne? Und es ist mein Land und jetzt bin ich auch verpflichtend gegen meinen Vorfahren und meinen Ancestors und ich kenne Chile, wunderschönes Land, wirklich traumhaft, die Menschen sehr liebenswert, schöne Kultur und deswegen verstehe ich das auch und das Gleiche auch mit Freunden aus Argentinien, die gesagt haben, ich bleib hier, ich kämpfe, ja, und jetzt hatten die einfach 40 Jahre lang Sozialismus und das Land wurde heruntergewirtschaftet und das Gleiche natürlich in Deutschland und wir gehen den Weg ja momentan leider und ich verstehe es auch, wenn Menschen auswandern wollen. Johannes, dir wünsche ich auf jeden Fall für den 16. November absolut viel Erfolg, weil ich merke schon, du hast die richtigen Sachen im Kopf und im Herzen und darum geht es ja im Endeffekt und wir wissen ja auch, die Wahrheit gewinnt immer und die Wahlen sind immer für eine Überraschung gut, sehe Buenos Aires und Argentina mit Milei und ich glaube auch, dass die Zeitenwende stattfindet. Die Menschen wollen jetzt wieder Tacheles, die wollen konservative Werte, die wollen nicht 30 Geschlechter und Regenbogenflaggen und irgendwelche komischen anderen Geschichten, die wollen Ehrlichkeit, Stabilität, Wohlstand oder Energiesicherheit und nicht irgendwelche sozialistischen, ideologischen Gehirnfürze.
Ja, Marc, ich bin voll deiner Meinung und ich glaube, wir bekämpfen Im ganzen Westen, in der freien Welt, bekämpfen wir den gleichen Feind. Das ist ein Virus, was damals von der Sowjetunion in unseren Universitäten eingeimpft wurde und das jetzt halt überall seine Pusteln, seine Erreger dann weiterhin in das gesellschaftliche Körper verbreitet und uns von innen umbringt. Das war so gedacht damals. Und wenn wir diesen Erregern und diesen Leuten nicht sagen, was bis hier und nicht weiter, dann gehen wir alle drauf. Und nebenbei, es gibt keine Alternative zu einer westlichen freien Welt. Ich kenne kein anderes System, in dem ich leben möchte.
Ja.
Und wenn diese Leute das nicht verstehen, naja, ich bin bereit zu kämpfen, um in einem freies Land, in einem freien Westen weiterhin zu leben.
Ja, liebe Zuschauer, nehmt euch das zu Herzen, die Worte, und teilt dieses Video kräftig, wenn ihr euch auch für Freiheit stark machen möchtet. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir gewinnen werden. Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, und das Gute gewinnt einfach immer. Die Argumente liegen auf unserer Seite, die Geschichte liegt auf unserer Seite, und die anderen haben de facto nichts. Ich habe hier mal ein Blatt vorbereitet, wo sozialistische Regime schon erfolgreich waren. Ja, es ist leer, nirgends, kein einziges Land ist drauf. Ja, und denkt daran, was Johannes vorhin gesagt hat, die Flüchtlinge kommen aus Venezuela und Kolumbien. Und das sind sozialistische, linke, kommunistische Regierungen an der Macht, die fliehen. Und denkt dran, selbst in Deutschland, hocheffizientes Land, hat der Kommunismus nicht funktioniert. Da musste man sogar eine Mauer drum bauen, damit die Leute nicht abhauen. Aus diesem Grund, macht euch für die Freiheit stark, und zwar immer friedlich und mit Daten und Fakten. Wie gesagt, da haben wir die ganzen Argumente auf unserer Seite. Und Gewalt können nur die anderen, das wollen wir nicht. Johannes, dir viel Erfolg. Tausend Dank für deine Zeit, und wenn du Präsident wirst, machen wir wieder ein Interview, und dann kommen wir auch nach Santiago de Chile.
Aber lieben gern, man sieht sich, alles Gute und toi toi toi.
Dankeschön.